NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. September 1728. Der Todestag des Juristen und Philosophen Christian Thomasius.
Halle an der Saale, auf dem Stadtgottesacker. 94 Grad Bogengewölbe umgeben den Friedhof.
Christian Thomasius, Ordinarius der Juristenfakultät. Geboren 1.1.1655 zu Leipzig, gestorben 23.9.1728 zu Halle.
Gruft Nummer 10, im Bogen eine Inschrift.
Die Studenten saßen zu seinen Füßen. Er wies ihnen als Lehrer und Freund, Kämpfer und Visionär den Weg zur Glückseligkeit.
Eigentlich sein Ideal war eben das Maßhalten. Sowohl was jetzt die Lebensführung angeht, aber auch eben das Denken.
Christian Thomasius war Jurist, Philosoph, ein Pionier der Aufklärung. Auch wenn er diesen Begriff noch nicht kannte, nahm er die Themen des Aufbruchs in die Moderne vorweg.
Vorurteilsfreiheit, religiöse Toleranz, Selbstdenken, eine klare Trennung von Staat und Kirche.
Martin Kühnel, Politikwissenschaftler und Philosoph.
Was ihn noch auszeichnet, ist natürlich sein Eintreten gegen die Hexenprozesse und die Folter, wo er große Breitenwirkung erzielte.
Es gab immer noch Verbrennungen bis ins 18. Jahrhundert hinein. Goethe hat ja noch gesehen, wie eine Hexe verbrannt wurde.
Matthias Hambrock, Historiker.
Thomasius hat überhaupt nicht bestritten, dass es den Teufel gibt.
Aber ich leugne noch beständig und kann es nicht glauben, dass der Teufel Hörner, Klauen und Krallen habe, dass der wie ein Pharisäer oder ein Mönch oder ein Monstrum oder wie man ihn sonst abmalet aussehe.
Mit seinen Argumenten attackierte Christian Thomasius die Gewaltexzesse der frühen Neuzeit und entzog den Hexenjägern ihre wichtigste Legitimation. Besitzt der Teufel keinen Körper, können Menschen mit ihm nicht im Bunde sein. Folglich gibt es keine Hexen. Die Folterungen und Verbrennungen seien Machtinstrumente, um unliebsame Gegner, Gegnerinnen aus dem Weg zu räumen. Martin Kühnel und Matthias Hambrock sitzen in der Bibliothek des Interdisziplinären Zentrums für die Erforschung der europäischen Aufklärung in Halle an der Saale. Auf dem Gelände der Frankischen Stiftungen, die der Theologe August Hermann Franke um 1700 mit einem Waisenhaus begründete. Jahre später galt die Schulstadt als eine der bedeutendsten protestantischen Bildungseinrichtungen Europas. Die beiden Forscher durchstöbern die verschiedenen Werke, die Christian Thomasius publiziert hatte.
Disputatione de crimini magii.
Seine Kampfschrift wider den Hexenwahn.
Er geht immer gegen Aberglauben an. Und das steht völlig im Einklang zu einer anderen typisch aufklärerischen Position, zu seiner Vorurteilskritik.
Ein zentraler Gedanke des Gelehrten.
Die Vorurteile der Autoritäten müssen hinter uns gelassen werden. Das heißt, ich halte nicht etwas für wahr, weil es jemand Bedeutender schon gesagt hat, sondern das muss ich selber prüfen.
Das bedeutet auch Meinungen ändern, Zweifel äußern, Irrtümer zulassen, ein Bewusstsein für die Geschichte entwickeln, Staatsreligionen abschaffen.
Die Pflicht eines Fürsten als Fürsten besteht darin, dass er den äußerlichen Frieden in seinem Staat erhalte.
Die strikte Trennung von Kirche und Staat oder Fürst ist ein Lebensthema des Frühaufklärers Christian Thomasius. Religion begriff er als eine persönliche Angelegenheit, die weder Recht sprechen noch die politischen Geschicke lenken kann.
Da hat er dieses Trauma des 30-jährigen Krieges im Hintergrund. Und deswegen tritt er vehement dafür ein, dass der Staat sozusagen entkonfessionalisiert wird und dass der Einflussbereich der Theologen hier zurückgedrängt wird.
Geboren in Leipzig im Januar 1655, wenige Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, erlebte er eine Kirche, die gespalten war. Selbst innerhalb der protestantischen Konfession standen sich feindliche Lager gegenüber. Lutheraner und Reformierte.
Thomasius war Lutheraner.
Ende April 1690 schlug Christian Thomasius in Halle an der Saale seine Zelte auf.
Da vorne ist ja erstmal Händels Geburtshaus.
Da war der Komponist Georg Friedrich Händel gerade 5 Jahre alt. Ob sie sich je begegnet sind?
Händel hat sich tatsächlich in Halle an der Universität eingeschrieben. Er hätte sein Schüler sein können. Und andererseits ist es ebenso denkbar, dass Thomasius in den Kirchenbänken saß, während Händel Orgel spielte.
In der spätgotischen Marienkirche am Marktplatz. Halle war damals eine Hansestadt im Kurfürstentum Brandenburg. Mit schmalen Gassen, stolzen Häusern einer reichen Bürgerschaft. In Fachwerkhäusern siedeten Arbeiter das berühmte Salz. Handelsschiffe transportierten es auf der Saale. Jüdische Familien gründeten eine Gemeinde und bauten eine Synagoge. Geflüchtete Hugenotten aus Frankreich ließen sich in Halle nieder, waren Händler, Seidenhersteller, Übersetzer. Junge Adlige besuchten die Ritterakademie, die ein Hugenotte gegründet hatte. Heute ein verwitterter Sandsteinbau, verlassen und ruinös, mit einer barocken Toreinfahrt.
Durch die sicher auch zu Thomasius-Zeiten noch die ein oder andere Kutsche eingefahren ist.
Hier lernten die adligen Zöglinge tanzen, fechten, höfisches Benehmen, moderne Sprachen wie Französisch. Christian Thomasius sah in dem Lehrplan ein Vorbild für seine eigene pädagogische Praxis.
Die Ritterakademie ist ja dann auch in die reguläre Universität überführt worden.
Doch die Universitätsgründung ließ auf sich warten. Kurfürst Friedrich III. Von Brandenburg hatte Christian Thomasius zum Rat ernannt und zahlte ein reguläres Gehalt. Ausgestattet mit einem landesherrlichen Privileg begann der Jurist Vorlesungen anzubieten und gründete damit seine eigene Universität. Sozusagen ein Gelehrten-Startup.
So, und jetzt sind wir natürlich schon auf dem Marktplatz. Hier stand das historische Waagegebäude.
Das war der Anfang der öffentlichen Veranstaltung.
In der Ratswaage durfte der Jurist Seminare abhalten. In einem Saal, den auch fahrende Komödianten als Bühne nutzten. 1694 war es soweit. Der Landesherr eröffnete im Waagegebäude die Friedrichsuniversität. Wir queren den Platz. Vor einem Kaufhaus bleiben Matthias Hambrock und Martin Kühnel stehen.
Dies ist also die Stelle in der großen Ulrichstraße, in der Thomasius ab 1701 gewohnt hat.
In einem mehrgeschossigen Barockbau mit Garten im Innenhof. Hier lebte Christian Thomasius mit seiner Frau und den Kindern. Hier befand sich die hauseigene Bibliothek mit 4000 Büchern, die auch seine Studenten nutzten.
Die bei ihm wohnten oder zu Gast waren, mit zu Tisch saßen, mitgegessen haben. Also das ist schon auch ein großes Unternehmen gewesen, einen Professorenhaushalt zu führen.
Thomasius hatte hier einen eigenen Hörsaal im Haus, den er auch gerne nutzte, der also Platz für 100 Studenten bereithielt. Und, was für ihn auch wichtig war, im Winter auch zu heizen, dass es ihm nicht so kalt war.
Christian Thomasius war ein stattlicher Mann mit einer üppigen Lockenperücke und einem Bärtchen über der Lippe. Standesbewusst, eitel, sinnenfreudig. Zeitgenossen berichten, dass er statt im schwarzen Talar mit bunten Anzügen und Zierdegen aufs Katheder stieg. Eine bewusste Inszenierung.
Ich wende mich sozusagen der Welt zu. Ich trete aus dem Elfenbeinturm heraus.
Als das älteste von drei leiblichen Geschwistern wuchs Christian Thomasius im lutherisch geprägten Leipzig auf. Er war 8, als seine Mutter starb. Der Vater war Professor für Rhetorik und Rektor der Thomas- und Nikolaischule. Er unterrichtete den jungen Gottfried Wilhelm Leibniz.
Ein sehr ruhiger Denker, der jetzt nicht zu Extrempositionen neigte und allseits geschätzt wurde.
Sein Studium absolvierte Christian Thomasius nicht im Sachsen der Lutheraner, sondern im reformierten Frankfurt an der Oder. Als promovierter Jurist kehrte er nach Leipzig zurück, verdiente sich sein Geld als freier Anwalt.
Das sind die Hände. Da hat Thomasius seine Streitigkeiten veröffentlicht.
Kontroverse juristische Fälle. Darf man die Miete mindern, wenn man Gespenst im Haus hat?
Oder ob ein Mann die Schwester seiner verstorbenen Frau heiraten kann und alles sowas. Das sind.
An der Universität bot er Lehrveranstaltungen an.
Aber eben für eine Professur hätte es dann tatsächlich mehr dieses Leipziger Stallgeruchs gebraucht, den er da nicht hatte in dem Moment.
Christian Thomasius wollte Reformen und suchte nach neuen Vorbildern.
Von Nachahmung der Franzosen.
31. Oktober 1687.
Dieses ist mein erstes deutsches Programma, so ich in Leipzig anno 87 verfertiget.
Sein öffentliches Auftreten, auch mit der erkennbaren Absicht, sich zu profilieren, beginnt 1687 mit dieser sogenannten Franzosenschrift, das heißt also dieser deutschen Vorlesungsankündigung.
Der Verfasser muss gewusst haben, dass er für Aufsehen sorgte. Gelehrte unterhielten sich auf Latein, schrieben Latein, dachten Latein. Bloß nicht in der Lingua Vernacula, der Landessprache.
So ist es auch offenbar, dass wir in Deutschland unsere Sprache bei Weitem so hoch nicht halten, als die Franzosen die ihrige.
Auch muss sein Blick zum katholischen Erzfeind Frankreich den Widersachern ein Dorn im Auge gewesen sein. Führte doch Ludwig XIV. Einen erbarmungslosen Krieg gegen die Kurpfalz im Westen des Landes.
Andererseits waren die Franzosen natürlich die entscheidenden Vorbilder für Mode etc.
Literarisch, publizistisch war Frankreich natürlich zu der Zeit ein Vorbild.
Im Gegensatz zu den deutschen Gelehrten bedienten sich die französischen Kollegen der eigenen Muttersprache.
Die Weltweisheit ist so leichte, dass dieselbige von allen Leuten, sie mögen sein, von was für Stande oder Geschlecht sie wollen, begriffen werden kann.
Für Christian Thomasius bedeutete Wissenschaft nie Selbstzweck.
Was gerade an Konflikten in der Gesellschaft oder im Staat gärte, das griff er auf, war ganz aktiv darin, diese praxisorientierte Lehre selber zu leben an der Universität und nicht bloß akademisches Wissen zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Natürlich hat er wahnsinnig viel geschrieben.
Er verfasste Abhandlungen, Rechtsgutachten, Streitschriften, Briefe, Satiren.
Monatsgespräche.
Januar 1688.
Scherz und ernsthafte, vernünftige und einfältige Gedanken über allerhand lustige und nützliche Bücher.
Das erste deutschsprachige Journal.
Hier widmete dem Band dann all seinen feinen Besonderheit Herrn Dr. Gottfried Masio.
Die Zeitschrift rief den lutherischen Klerus auf den Plan und brachte ihm unzählige Anklagen ein. Christian Thomasius erhielt Publikations- und Lehrverbot. Außerdem drohte eine Verhaftung. Er war 35, als er vor dem beruflichen Ausstand.
Das war ja der Punkt, wo er dann aus Leipzig geflohen oder sich zumindest dieser Haft entzogen hat und gegangen ist.
Halle, 7. August 1690. Als gelanget an eure wohledle Hoch- und Wohlweise Herrlichkeit.
Mit der Lehrerlaubnis in der Tasche bat er den eher abgeneigten Rat der Stadt Halle um einen Vorlesungssaal.
Eines Auditorii Publici.
Das Schreiben nahmen Matthias Hambrock und Martin Kühnle in ihre mehrbändige kritische Briefedition auf. Christian Thomasius führte eine rege Korrespondenz mit rund 290 Adressaten.
Christian Thomas Manu Propria.
Christian Thomasius führte Diskurse über viele Themen, die heute noch bzw. wieder aktuell sind. Religiöse Toleranz, Vorurteilsfreiheit, Erziehung ohne Restriktionen, Achtung des Individuums, Abschaffung von Folter, der Appell an die Vernunft.
Was du willst, dass andere sich tun sollen, das tue dir selbsten. Was du willst, dass andere dir tun sollen, das tue du ihnen. Was du dir nicht willst, getan wissen, das tue du anderen auch nicht.
Lehrsätze, die längst allgemeingut sind. Ihr Urheber aber ist fast vergessen. Müsst ihr nicht im Pantheon der Aufklärer stehen, wie Gottfried Wilhelm Leibniz, Voltaire, David Hume, Immanuel Kant? Die beiden Thomasius-Forscher, Matthias Hambrock und Martin Kühnel.
Thomasius ist nicht auf der Stelle und aus einer Schrift heraus zu verstehen.
Das ist vielleicht auch dann doch auch noch eine Sache der Sprache. Also Kant hat eben viel auf Deutsch geschrieben, in einem Deutsch Ende des 18. Jahrhunderts, was man heutzutage relativ gut lesen kann. In diesen 100 Jahren hat die Sprache, deutsche Sprache eine rasante Entwicklung durchgemacht. Die deutschsprachigen Texte von Thomasius sind eben auch schwer zu lesen.
Am 23. September 1728 starb Christian Thomasius im eigenen Haus. Seine Hinterlassenschaft ist kein in sich geschlossenes Werk. Es ähnelt eher einem Steinbruch, aus dem viel zu holen ist. Wertloses Geröll und seltene Erden. Den Suchenden obliegt die Entscheidung.
Dasjenige muss man tun, was die Menschen sehr lang und glückselig machet. Und dasjenige muss man meiden, was das Leben unglückselig machet und den Tod befördert.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Christian Thomasius, der am 23. September 1728 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.